Die sind echt angepisst. Wie lange dauert es, bis die Menschen realisieren, boah, es ändert sich nichts in Europa. Aber in einem Bereich sind und bleiben wir blank. Und das ist die Technologie. Tendenziell sind wir im Moment schon ein bisschen relaxed, zu relaxed vielleicht an den Kapitalmärkten. Ich glaube, das ist ein Risiko für einen nochmaligen Rücksetzer an allen Kapitalmärkten. Und deswegen ist und bleibt dieses Unternehmen dasjenige im deutschen Dreiklang, das mir am größten Sorge macht.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem spektakulären Gast. Endlich ist er wieder auf meinem Kanal zu sehen. Er ist Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch und einer der bekanntesten Börsenexperten des Landes. Herzlich willkommen zurück, Philipp von Dran.
Grüße, Herr Lochner.
Sehr schön, dass Sie wieder da sind. Und Leute, wenn ihr solche Hochkaräter in Zukunft nicht verpassen wollt, dann könnt ihr mir einen großen Gefallen tun und euch auch und natürlich meinen Kanal abonnieren. Herr von Dran, jetzt ist es schon einige Monate her, dass wir gesprochen haben. Ich denke mal so vielleicht 8, 9, würde ich jetzt mal ganz grob schätzen. Was hat sich denn seit unserem letzten Gespräch oder man kann auch sagen vielleicht seit Jahresanfang aus Ihrer Sicht fundamental geändert? Wo Sie sagen, das ist jetzt schon was ganz anderes.
Naja, was sich sicher fundamental nicht geändert, aber definitiv weiter befestigt hat, sind die Machtverhältnisse auf der Welt. In unseren Gesprächen haben wir ja immer auf die sehr schwache Position Europas im internationalen Wettbewerb und auch in der internationalen politischen Führung hingewiesen. Durch das Erscheinen von Donald Trump und seine dealgetriebene Politik sind unsere Schwachstellen noch einmal viel deutlicher herausgearbeitet worden. Und die Art und Weise, wie er uns zum Beispiel als Europa beim Zolldeal vor ein paar Tagen vorgeführt hat, das war schon bezeichnend. Und das merkt man.
Also war das die Watschen, die viele gesagt haben, das war eine Watschen, so sehen Sie das auch?
Ja, das war es definitiv, ob Sie das als Watschen bezeichnen wollen oder schlicht und einfach als eindeutiges Eingeständnis, dass wir in Europa den USA als Volkswirtschaft und damit auch Donald Trump und seiner Politik nichts entgegenzusetzen haben. Das war's. Sonst habe ich nicht einen 15-prozentigen Zollsatz auf der einen Seite und eine Null auf der anderen Seite, außer vielleicht es geht um irgendwelche Entwicklungshilfeabkommen. Aber das ist eindeutig, hier diktiert jemand die Regel. Wir können so ein bisschen noch an diesem Diktat mitfeilen. Aber auch die Art und Weise, wie im Moment die Russland-Ukraine-Situation von Trump angegangen wird, völlig unter Ausschluss der europäischen Spitzenpolitiker, das ist schon eindeutig. Und das vielleicht auch noch relevant, man merkt eben auch beim Gespräch mit europäischen Unternehmerinnen und Unternehmern, wie sie jetzt mehr oder weniger aufgeben und sagen, okay, dann bleibt uns halt dann wahrscheinlich doch nichts anderes übrig, als eine neue Produktionsstelle in den USA aufzumachen. Für die, die es können, und für die, die es nicht können, das sind die Mittelständler, und die Kleingewerbetreibenden, die sind echt angepisst. Das muss man leider so formulieren. Und dieser emotionale Aufschwung, diese Stimmungsverbesserung, die gerne von der neuen Koalition angeführt wird, die merke ich zumindest so in persönlichen Gesprächen nicht.
Für deutsche Politik nicht zu viel, sonst wird die Laune vielleicht zu schlecht, aber müssen wir heute natürlich auch noch kurz sprechen. Zwei Aspekte dazu. Das Spannende ist ja zuletzt auch bei Bloomberg das Ganze mal aufgeschlüsselt, wie viel jetzt investiert wird, Apple, Nvidia. Trump, ich will ihn jetzt nicht als großen Gewinner darstellen, aber vor ein paar Monaten hieß es ja noch, der ist verrückt, das ist alles dilettantisch. Wir erinnern uns an seine Tafel am Liberation Day, die Pinguine sollten auch Zölle zahlen. Also es hat ja auch schon fast was Humoristisches, das muss man schon sagen. Es ist sehr wild. Bild. Aber unterm Strich, was jetzt passiert, Sie haben es ja gerade beschrieben, dann sagen jetzt doch viele, okay, dann müssen wir halt doch irgendwie die USA, dann auch die, selbst die großen Player geben so ein bisschen klein bei. Also es sind natürlich viele Pläne und viele Versprechungen. Man fragt sich auch, wer soll die ganze Energie da kaufen, beziehungsweise wo soll die herkommen? Aber man muss ja schon sagen, irgendwie kriegt das ja dann doch hin, so mehr oder weniger. Und er setzt sich ja schon auch durch. Also das ist schon faszinierend, oder? Über die Methoden kann man natürlich streiten.
Ja, aber es ist nichts anderes als eine Fortsetzung der Politik von Joe Biden. Die ist uns so nur nicht aufgefallen, weil da kam der gute Onkel Joe und hat einen Anti-Inflation Act beschlossen. Der war ja im Prinzip nichts anderes. Der war etwas feiner formuliert. Das war nicht so mit dem Vorschlaghammer. Aber es war auch ganz klar das Ziel, dass man den Wirtschaftsstandort USA auch auf der Produktionsebene fördert. Ganz klar das Ziel, die heimische Wirtschaft zu stärken. Und das wurde wie mit einem Staffelstab an Donald Trump übergeben. Er hat jetzt seine eigene Art und Weise der Kommunikation und des Politisierens, ob uns das passt oder nicht. Wir müssen uns da halt zumindest 4 Jahre lang dran gewöhnen. Aber das America First, Make America Great Again, das ist keine Erfindung von Donald Trump. Das ist in vielen Köpfen der amerikanischen Politik, ob Demokraten oder Republikaner, tief verwurzelt. Und ich glaube, das haben wir in Deutschland noch nicht verstanden, dass es hier nicht eine Person ist, die uns ärgern möchte, sondern dass es ein Grundverständnis in den USA über diese Entwicklung gibt, in anderen Tonnuancen. Aber sicher, das wird uns nicht verlassen, selbst wenn Donald Trump nicht mehr Präsident ist.
Ein großes Problem muss man da auch anerkennen. Jetzt haben ja Spötter gesagt, das ist schon witzig, die Briten treten aus und stehen eigentlich allein da, handeln aber einen besseren Deal aus als der Rest, der ja eigentlich auf dem Papier relativ mächtig ist, die EU. Wenn man sich das anschaut aus Wirtschaftsraum, wie viel Einwohner wir haben, dann sind wir ja theoretisch sogar deutlich auf Augenhöhe oder sogar größer als die USA. Unterm Strich wissen wir, dass wir da natürlich große Probleme haben und die USA uns da ja platt gemacht haben in den letzten 10, 15 Jahren. Trotzdem, was sagt uns das über die Eurozone, über Europa? Ich weiß noch, beim letzten Mal haben Sie gesagt, entweder müssen wir es mit Haut und Haaren machen oder wir können es eigentlich bleiben lassen. Wie machen wir da weiter? Irgendwie so richtig der Knaller ist das nicht, oder?
Ja, der richtige Knaller ist das nicht. Das hat natürlich auch binnenwirtschaftliche Gründe. Solange wir ökonomisch so schwach wachsen, in der ganzen Eurozone ist das ja, selbst wenn Spanien und Italien da temporär mal etwas bessere Zahlen liefern, aber grundsätzlich haben wir in der Eurozone ein Wachstumsproblem. Die zwei großen Player, Frankreich und Deutschland, denen geht es sehr, sehr schlecht, was die Ökonomie angeht. Und dann haben sie natürlich keine Hausmacht. Dann weiß jeder, sie müssen sehr viel über den Außenhandel von dieser Binnenschwäche absorbieren. Und dann weiß ich auch ganz genau, wo ich dich packen kann. Den Briten geht's im Übrigen nicht viel besser. Klar, die haben jetzt etwas weniger Zölle, die sie zahlen müssen. Sie sind aber auch, wenn überhaupt, in ganz anderen Bereichen aktiv, was den Außenhandel angeht. Aber wenn ich mir anschaue, wie die britische Volkswirtschaft sich im Moment entwickelt, dann würde es mich nicht wundern, wenn wir da innerhalb der nächsten 1 oder 2 Jahre doch deutlich härtere Berichte hören über Proteste, über größere Ausfälle bei Unternehmen, die Volkswirtschaft dasteht, auch auf tönenden Beinen. Leider Gottes halt begründet in einem Faktor, der uns in den Gesprächen ja auch immer wieder einholt. Die Staatsverschuldung, die ist dort natürlich auch auf einem Niveau, die den Anlegern in britischen Gilts zunehmend Sorgen macht, zu Recht.
Über die US-Schulden müssen wir natürlich auch noch sprechen. Das war ja auch ein Thema, das jetzt so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Denn zuletzt lief es ja an der Börse wieder richtig gut, vor allem auch in den USA. Da haben sich ja viele Sorgen gemacht. Viele fragen sich natürlich, wie kann das denn sein? Denn 2. April war es, glaube ich, der Liberation Day. Da war es ja noch der Weltuntergang und die Tage danach. Jetzt letzte Woche sind ja die Zölle in Kraft getreten. Das hatten ja viele befürchtet und die Börse, die Kurse sind gestiegen. Auch in der Schweiz, die ja auch nochmal den 39%-Hammer bekommen haben. Können Sie uns das erklären, warum die Kurse dann gestiegen sind?
Naja, in den USA ist es wahrscheinlich am allereinfachsten zu erklären, weil sie natürlich durch die Bewegung auf der Währung bei den importierten Gewinnen in Dollar gerechnet logischerweise Wachstum haben. Wenn der Dollar um 10% fällt, dann hilft das natürlich den meisten Unternehmen, zumindest die, die im globalen Handel aktiv sind, weil die Dollarbasis eine schlechtere ist. Und umgekehrt ist es natürlich nicht so besonders berauschend für die europäischen Unternehmen, zumindest die, die im Export tätig sind. Also die USA, schauen Sie sich die Zahlen an, die Sie dort von den Unternehmen präsentiert haben. Das war einmal mehr eine wahnsinnig positive Überraschung gegenüber den Analystenschätzungen. Mhm. Und hier in Europa wird wahrscheinlich das eintreten, was wir in den letzten Jahren immer erlebt haben. Die Analysten gehen mit hohen Schätzungen ins Rennen und am Ende des Tages wird alles nach unten revidiert, also nicht alles, aber in der Breite. Und deswegen ist es schon überraschend. Und ich muss sagen, das durchdringe ich intellektuell immer noch nicht, warum die europäischen Aktienmärkte so stark gelaufen sind. Klar, wir haben das Moneyflow-Argument. Es geht Geld aus dem US-Dollar raus, schlicht und einfach, weil es an der Diversifikationseffekte verloren hat. Aber dieser Moneyflow, der hilft kurzfristig, aber am Ende des Tages muss ich das natürlich auch mit Gewinnwachstum unterfüttern. Und da tue ich mich echt schwer, das perspektivisch zu sehen, weil die Wirtschaft hier zu Hause, die ist nicht unbedingt in den Startblöcken für einen massiven Aufschwung. Und ob der Euro relativ bald wieder an Schwäche verliert, da bin ich auch nicht so sicher. Also da wird es sicher ein Tag geben, an dem wir da einen Cross-Check machen. Aber die Entwicklung in den USA, die ja relativ gesehen zu dem beispielsweise in Deutschland ziemlich bescheiden ist, die ist sehr leicht zu erklären.
Steilvorlage jetzt für Sie. Ich weiß ja, Sie sind gar kein Freund davon, dass man jetzt sagt, ah ja, die Region ist billig, jetzt gehe ich nach Brasilien oder, wie Sie es gerade beschrieben haben, Europa. Das wurde ja komplett gepusht. Natürlich ist es auch immer so ein Effekt, wenn es läuft, dann zieht es natürlich die Anleger immer dahin, was ist zuletzt gut gelaufen. Aber wie dilettantisch ist das jetzt, vor allem jetzt, wo es schon angezogen hat, wo es schon gelaufen ist, jetzt sagen, ah ja, Europa ist billig und die USA haben ja Probleme. Das ist schon so ein bisschen sehr billig, oder?
Ja, das ist sehr billig, aber so läuft das manchmal. Sie haben das ja völlig korrekt angesprochen. Wir hatten den Money Flow, also aus der Abschwächung des US-Dollars, das Geld nach Europa gekommen. Das ist nicht nur in den Anleihemärkten investiert worden, sondern logischerweise auch bei den Aktien. Das hat einen gewissen Kickstart gegeben und dieser Kickstart, der ist dann in die Breite gegangen. Das ist auch nachvollziehbar. Die Frage ist, wie viel Luft hat diese Entwicklung? Wie lange dauert es, bis die Menschen realisieren, boah, es ändert sich nichts in Europa und es ändert sich nichts bei den Gewinnwachstumszahlen in Europa. Wenn Sie sich anschauen, wie die Gewinnwachstumsraten in den USA in den letzten 10 Jahren und waren und wie die in Europa, dann haben wir wirklich massiv hintenhergehinkt. Und diese deutlich schlechtere Aktienperformance ist keine, die irgendwelchen bösen Mächten zuzuordnen ist, sondern dem Fehlen von Gewinnwachstumsdynamik. Und ich muss mich heute hinstellen und sagen, das wird sich nach vorne hin ändern. Sonst tue ich mich sehr schwer, die aktuellen Bewertungen hier in Europa zu rechtfertigen. Und ich stelle mich heute hin und sage, ich sehe im Moment keinen Grund, dass sich das ändern wird. Und deswegen, wie gesagt, tue ich mir sehr schwer, diese Bewegung zu erklären. Jo, aber wir werden in 6 Monaten sehen, ob der Markt oder ich recht habe. Normalerweise hat der Markt ja immer recht, aber so ein bisschen tue ich mir damit schon schwer.
Vielleicht spielt er auch dann genau das, was ich ja bedenklich finde. Wir hatten ja ein paar Player in Europa, die sind eigentlich blind gelaufen, aber die haben ja richtig auf den Deckel bekommen. Also eine LVMH, richtig schwierig, liegt natürlich auch an China. Klar, werden wir auch gleich noch kurz anreißen. China ja auch sehr wichtig für Börse und Weltwirtschaft. ASML, auch schwer angeschlagen. Novo Nordisk, klar, da war dieser Fettwegspritzen-Hype drin, aber die hat es ja auch komplett zerlegt. Also die Frage, was ist denn in Europa gerade noch, wo man sagt, das läuft wirklich gut? Natürlich haben wir noch eine SAP und eine Rheinmetall, sind aber dann auch natürlich wieder Sonderfaktoren, die ja auch nicht gerade erfreulich sind. Was sind denn europäische Aktien, wo ihr jetzt sagt, bei Flossbach, die sind wirklich gut, das sind gestandene Unternehmen?
Naja, also was in Europa wie geschnitten Brot läuft, ist Verteidigung und Rüstung. Das ist klar. Rheinmetall haben sie angesprochen, das ist ja nicht der einzige Titel. Es wird ja auch jeden Tag ein neuer Rüstungsfonds oder ein neuer Rüstungs-ETF aufgelegt. Das sind relativ marktenge Bereiche, die zeigen ihre Wirkung.
Aber das ist auch schon fast ein Alarmzeichen, oder? Wenn dann sehr viele ETFs aufgelegt werden, oder?
Ja, natürlich.
Oder geht das noch lange weiter?
Ob das ein Alarmzeichen ist, aber es ist zumindest ein Zeichen dafür, dass diese Anlagekategorie im Moment in der Mode ist und dass sie bei den Kunden absetzen können, sonst würden sie das nicht machen. Naja, aber es gibt natürlich schon Unternehmen in Europa und da sollen wir uns bitte nicht falsch verstehen, die wirklich auch einen guten Job machen. Schauen Sie eine Adidas an. Also ich bin ein relativ alter Kämpfer. Ich habe in den 70er und 80er Jahren schon mit Adidas Handball Spezial Handball gespielt. Damals war das ein Schuh, der für den Handballsport konzipiert wurde und der war für mich als Handballer einfach unersetzlich. In den vergangenen Jahrzehnten, wenn meine Frau dann mit irgendwelchen Nike- oder Essex-Schuhen angekommen ist, oder zwischendrin auch mal Puma, habe ich gesagt, boah, wenn du wirklich einen haltbaren Schuh kaufen willst, dann kauf dir den Handball-Spezial. Inzwischen hieß er ja nur noch Spezial, den gab es einmal in Schwarz-Weiß, in dem alten Blau-Weiß, vielleicht auch mal in einem Weiß-Grün. Nee, die sind nicht modern und Adidas trägt keiner. Also wenn ich heute hier über die Strandpromenade oder in Frankfurt über die Zeil gehe, man trägt ja fast nur noch Adidas. Das Unternehmen hat es wirklich geschafft, einen Turnaround hinzulegen mit dem Wechsel des CEOs. Und das zeigt sich eben, dass das auch deutsche und europäische Unternehmen, wenn wirklich eine Führungskraft kommt, die einerseits die Mitarbeiter motivieren kann und andererseits dann Glück hat, dass vielleicht irgendwelche Stars und Sternchen in den eigenen Produkten herumlaufen, wieder von dem Trend profitieren kann. Eine deutsche Börse beispielsweise, das ist auch ein tolles Unternehmen, das viel mehr kann als nur Börsenhandel. Also es ist nicht so, dass man hier nicht auch gute Unternehmen findet und sicher, so langweilig das ist, auch im Bereich der Konsumgüter und vielleicht der Pharma, klar, auch hier eine Belastung durch die Trump'sche Politik, Gesundheit plus Zoll, dass man auch hier Unternehmen findet, mit denen man, davon bin ich überzeugt, bei langem Atem, nicht morgen und übermorgen, seine auskömmlichen Renditen erzielen wird. Aber in einem Bereich sind und bleiben wir blank, und das ist die Technologie. Klar, SAP in einem Teilbereich,
das ist nicht so erfreulich, ne?
ASML durchaus auch ein Profiteur davon. Aber in vielen Bereichen der sozialen Medien, des Online-Handels, da sind andere so stark geworden. Und für die künstliche Intelligenz und die Entwicklung darin brauchen sie so viel Geld, dass sie sich als Newcomer sehr, sehr schwer tun werden, da einzusteigen. Korea versucht das im Moment, aber ich behaupte mal, da sind die Plätze 1 und 2 besetzt. Die sind USA und China und ich tue mir schwer, da in den nächsten 10 Jahren einen europäischen Player einzuordnen.
Spannend, dass Sie gerade über Adidas gesprochen und über gesprochen haben und über Korea. Ich war vor einer Woche in Seoul in Südkorea und tatsächlich vorm Adidas Store, da stand eine Schlange. Da sieht man, diese westlichen Brands sind schon noch sehr, sehr gefragt und werden sie wahrscheinlich auch bleiben. Das ist, glaube ich, auch mal wichtig, dass man sich da nicht komplett verrückt macht. Aber Technologie ist halt ein Riesenproblem. Also da sind wir Da sind wir blank.
Ja. Und das ist ein Problem. Adidas, das ist dann halt mal ein Modetrend, den man natürlich bei Adidas versucht, so lang wie möglich zu strecken. Und so ein 110-Euro-Schuh, den kann man auch mal aus dem eigenen Taschengeld finanzieren. Aber ein Netzwerk für die künstliche Intelligenz, den Datenpool, um die zu trainieren. Und die Frage, wie halte ich es mit dem Datenschutz, das sind schon etwas größere Paar Schuhe als ein Handball-Spezial oder ein Samba.
Um nochmal zum Thema.
Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn Ewi einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wi-einfach.de.
Thema Handelskrieg zu kommen, um das abzuschließen, weil ich glaube, viele fragen sich einfach, das gibt's doch nicht und was passiert da jetzt wirklich? Also wie schlimm ist das denn jetzt mal ganz konkret? Ihr sprecht ja viel mit den Unternehmen. Jetzt gibt's ja die Behauptungen, naja, das sieht man jetzt schon ein bisschen, aber eigentlich kommt das dann erst irgendwann. Viele haben es eigentlich ja auch schon für diese Berichtssaison erwartet gehabt oder befürchtet gehabt. Also wie schlimm ist das, beziehungsweise wird das wirklich und wer sind die Gewinner und die Verlierer?
Also es ist durchaus richtig, dass wir im Moment erst die Spitze des Eisberges sehen, weil sehr viele Unternehmen haben natürlich vor der Einführung der Zölle ihre Lager in den USA erst nochmal kräftig gefüllt. Frei nach dem Motto, wir wissen nicht, wie viel kommt, lass uns da mal einen ordentlichen Batzen an Produkten rüberschicken. Keine Ahnung, ob der Zoll dann in der Lage ist, das abzufertigen, irgendwelche Friktion beim Import. Und im Moment teilt man sich als Unternehmen das sehr oft auch noch mit seinem Vertrieb in den USA. Also die Marge wird reduziert, zum Teil beim Produzenten hier und zum anderen Teil bei dem, der diese Produkte in den USA anbietet. Das ist natürlich keine längerfristige Lösung. Wir wissen alle, längerfristig bedeutet das, man möchte zurück zur alten Marge und dann werden die Preise angehoben. Das hat beispielsweise Adidas ja auch ganz genau so angekündigt. Wir werden die Preise anheben, aber nur in den USA. Aber da ist noch das Futur drin. Da steht nicht, wir haben die Preise angehoben, sondern wir werden. Und genau deswegen werden natürlich auch die Auswirkungen sowohl bei den Umsätzen wie auch bei den Preisen erst in den nächsten Jahren kommen. Weil wenn Sie dann die Güter um die 15% anheben müssen, dann ist die Wettbewerbsfähigkeit von einem amerikanischen Produzent oder von einem anderen internationalen Produzent, der in den USA stärker produziert, größer. Und insofern sind natürlich auch Zollsätze für Vietnam und Bangladesch und ähnliche Länder nicht irrelevant, weil wir wissen alle, dass viele dieser großen Unternehmen nicht in Deutschland produzieren oder in Frankreich, sondern in Asien und möglicherweise die Zollsätze viel höher sind als die 15.
Gut, jetzt gibt's ja drei Varianten. Also Trump verkauft das jetzt als großen Sieg natürlich und es fließen jetzt so viele Milliarden in die USA. Es ist natürlich die erste Variante, dass zum Beispiel Unternehmen eben sagen, ja, wir produzieren dann eben mehr vor Ort in den USA, um dann sozusagen ein bisschen aus dem Schneider zu sein. Zweite Variante, was Sie gerade beschrieben haben, die Amerikaner kaufen dann eben nicht mehr bei Adidas oder eine Rolex oder was weiß ich, sondern kaufen dann eben irgendwas, was in den USA produziert wird. Dritte Variante wäre, ja, die Amerikaner sagen, oh, das, da fließt ja gar nicht so viel Geld rein, das zahlen ja wir. Und es gibt dann vielleicht doch mal mehr Widerstand. Also, oder wird es eine Mischung aus allen dreien? Das ist, glaube ich, so das, was sich die Leute jetzt fragen, was kommt da am Ende dabei raus? Es ist wahrscheinlich auch schwer zu sagen, oder? Also wo es jetzt, in welche Richtung es genau geht.
Ja, bei bestimmten Gütern ist es einfach zu sagen, wenn sie Monopolist sind. Also Sie haben Rolex genannt. Das wird sehr schwer, einen amerikanischen Uhrenhersteller zu finden, der als Substitut für eine Rolex in Frage kommt, weil die Alternative.
Und bei Luxus ist der Preis im Zweifel eh, ja, nicht wurscht, aber relativ wurscht. Ja,
aber in dem Fall würde ich sagen, ist relativ einfach. Dann geht es in die Preise rein, weil auf dieses Konsumgut wollen die Leute und die können sich dann meistens leisten. Also wir sprechen hier über die Rolex und eine Patek und Ähnliches. Wird das über den Preis gehandelt. Ob Sie jetzt einen Adidas-Schuh kaufen oder Nike Air Force One, das kann dann durchaus eine Preisfrage sein. Und natürlich haben Sie den US-Staat als Gewinner. Sie haben das ja sicher verfolgt. Die Statistiken wurden ja in den letzten Tagen wieder veröffentlicht, wie hoch die Einnahmen aus den Zöllen sind. Also das hilft.
Das ist bemerkenswert.
Das ist bemerkenswert, kann man so sagen. Also der Staat ist ein Gewinner, der Konsument wird tendenziell eher ein Verlierer sein, weil wir auf der Stückzahlenebene wahrscheinlich Skaleneffekte verlieren. Vielleicht kriegen aber ein paar mehr Amerikaner einen Job, einen ordentlichen, einen höher bezahlten, und das gleicht das wieder aus. Dass die Reflexivität von Systemen ist immer sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Aber das wird nicht eine Einbahnstraße.
Aber das Amüsante ist ja eigentlich, dass wir jetzt viel diskutiert, gerechnet haben die letzten Monate, und eigentlich sind wir jetzt wieder genau da, wo wir eigentlich immer waren oder die letzten Jahre waren, dass man sagt, Europa, naja, die USA, ja, sind halt einfach die Besten und die Unternehmen verdienen weiter richtig Geld, eigentlich alles wie gehabt, oder? Also ist das aus Ihrer Sicht eine normale Reaktion? Ist das auch vielleicht eine beruhigende, oder ist das dann doch was, was sagt Ihr Gefühl, wo es dann vielleicht doch nochmal knallt, dass die Leute irgendwann doch wieder nervös werden und sagen, ah, jetzt haben wir es doch, erst haben wir es komplett überschätzt und jetzt haben wir es vielleicht unterschätzt.
Ja, ich würde sagen, tendenziell sind wir im Moment schon ein bisschen relaxed, zu relaxed vielleicht an den Kapitalmärkten. Der US-Dollar zeigt uns ja, ganz so einfach scheint das nicht zu sein. Erinnern wir uns, zu Jahresbeginn haben noch sehr viele über den die USA als Ausnahme diskutiert. Man müsste eigentlich nur noch in den USA investieren. Dann kamen so die ersten Meisterwerke aus dem Hause Trump. Dann hat sich das doch sehr relativiert. Das wird sicher weiterhin eine Zielsetzung sein, die Donald Trump hat. Tendenziell schwächerer Dollar und tendenziell Manipulation der Zinsen der US-Notenbank. Und ich würde mal sagen, das wird eine sehr spannende Geschichte, wie die US-Notenbank und speziell deren Führung Mitte nächsten Jahres aussieht und ob das dann zu einem Vertrauensschwund führt in den US-Dollar, in die Stabilitätspolitik der US-Notenbank. Ich glaube, das ist ein Risiko für eine nochmalige, für einen nochmaligen Rücksetzer an allen Kapitalmärkten, sowohl was die Renditen der Staatsanleihen angeht, wie vielleicht dann auch infolgedessen die Bewertung der Aktienmärkte.
Wie stellt ihr euch denn da auf? Beim letzten Mal haben wir auch darüber gesprochen, dass ihr, glaube ich, ausgerechnet habt, dass die Schulden unter Trump auf bis zu 170% im Verhältnis zum BIP steigen könnten. Es ist ja auch eigentlich relativ klar, dass die Schulden auf jeden Fall weiter steigen. Die sind ja schon verdammt hoch. Also reagiert ihr da in gewisser Weise? Habt ihr auch das Dollarrisiko reduziert? Gold, Anleihen, gut, die sind dann ja auch im Zweifel nicht die beste Wahl. Vielleicht dann mehr Europa-Anleihen oder auch sogar, denkt ihr sogar über Bitcoin nach oder wie beeinflusst euch das?
Also unsere Goldposition ist weiter sehr stabil. Die 10%, dicker Daumen, die sind unserer Meinung nach notwendig. Die waren sicher auch eine der besseren Entscheidungen in den letzten Jahren, was die Asset Allocation angeht. Wir haben den US-Dollar leicht reduziert, eben deshalb, weil er diese negative Korrelation zu Risiken zumindest teilweise eingebüßt hat. Früher war das so, bis vor einem Jahr, dass wenn es irgendwelche Risiken am Kapitalmarkt gab, durchaus auch geopolitische, dann ist der US-Dollar reflexartig gestiegen. Das funktioniert so nicht mehr. Und wenn das etwas ist, was nicht nur temporär zu beobachten ist, sondern strukturell an Bedeutung gewinnt, dann ist die Diversifikationsseite des US-Dollars, und das war auch ein ganz wichtiger Grund, ihn im Portfolio zu haben, nicht mehr so gegeben. Da wir davon ausgehen, zumindest für die nächsten 2 bis 3 Jahre dürfte das so bleiben, haben wir unseren US-Dollar-Anteil etwas reduziert, sprich ein Teil der amerikanischen Aktien, die wir bis vor einem halben Jahr in der Währung immer haben laufen lassen, im Währungsrisiko zurückgehedged.
Aber da hat sich die Lage schon verändert, oder? Wenn wir über sichere Häfen sprechen, früher hat man gesagt, ach ja, Dollar, Yen, jetzt beides schon schwieriger, länger laufende Anleihen auch schon schwierig. Also außer Gold, dann vielleicht denkt man noch an Schweizer Franken, da wird es schon dünn, oder? Also gibt es überhaupt noch sichere Häfen?
Ja, gute Aktien. Gute Aktien sind zwar nicht, was die kurzfristige Kursentwicklung angeht, aber als Anker für mein Vermögen, ähnlich wie Gold, sichere Häfen mit dem Vorteil, dass man hier auch noch Produktivitätsgewinn abschöpfen kann. Gold ist halt stabil und ist ein guter Inflationsschutz, aber da kommt nichts bei raus. Also keine Zinsen, keine Dividenden. Das ist ja auch gewollt so. Aber mit dem Portfolio von guten, robusten Unternehmen, die dann logischerweise nicht immer die Highflyer sind, wenn bestimmte Sektoren laufen. Aber auf 15 Jahre ist das für mich der absolute sichere Hafen, gut diversifiziert und vor allen Dingen halt nicht mit Klumpenrisiken ausgestattet. Viele Kunden kommen zu uns und sagen, ja, ihr bei Flossbach von Storch, ihr seid ja alles Goldfanatiker, warum habt ihr dann nur 10% Gold? Und unser Argument ist immer, ich kann einfach nicht prognostizieren, was Politikern im Worst Case einfällt, um den Besitz und das Eigentum von Gold zu limitieren. Deswegen möchte ich mein Klumpenrisiko hier nicht über die 10% hinauslaufen lassen. Diese Sorge mache ich mir bei den Aktien viel weniger, weil erstens mal ist es ein globaleres Geschäft und zweitens braucht halt am Ende des Tages auch ein verrückter Politiker funktionierende Unternehmen, weil irgendjemand muss die Steuern zahlen.
Schon faszinierend, dass man ja logischerweise bei Aktien natürlich mit Risiken zwischendurch, aber mittel- bis langfristig landet, weil ja, es können ja viele verrückte Sachen passieren, aber die Weltwirtschaft wird halt im Zweifel, ja, die wird es halt weiterhin geben und die Unternehmen werden Geld verdienen, egal wie hoch die Inflation ist oder sonst was passiert. Das ist schon eigentlich nochmal ein größerer Push für Aktien, oder? Weil früher hat man gesagt, ja gut, jetzt gehe ich hier raus. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so leicht möglich.
Ja, das ist Grund.
Jetzt mal von Gold absehen.
Oder? Nein, strukturell ist das ein weiterer Push. Da bin ich völlig bei Ihnen. Wir haben aber natürlich, was die Bewertung angeht, ein gewisses Risiko für den Fall, dass uns die Zinsen davonlaufen. Weil die Bewertung der Aktien ist ja was anderes als die Gewinnentwicklung der Aktien. Selbst ein Unternehmen, das wunderbar sein Gewinnwachstum im Durchschnitt auch über die nächsten 10, 15 Jahre um 7% steigert, das ist ja so ein Durchschnittswert, den wir die letzten 100 Jahre eigentlich gehalten haben. Wenn die Zinsen dramatisch ansteigen, kann das zu einer kompletten Veränderung der Preise der Aktien führen. Denken Sie nur mal, Sie waren jetzt in Japan.
Aber dann wären die Anleihen ja auch platt.
Klar.
Ja auch schon dann will man den sicheren Hafen nicht.
Das ist schon richtig. Ja. Dann habe ich die Wahl zwischen Pest und Cholera. aber bin dann vielleicht im Cash besser aufgehoben als in den beiden anderen gängigen Anlagekategorien. Einfach nur als Erinnerung, sowas hatten wir durchaus schon in Japan. Zwischen 89 und heute haben die Gewinnentwicklung der japanischen Unternehmen nicht enttäuscht. Die lagen durchschnittlich über dem, was die Analysten erwartet haben. Aber die Bewertungsanpassung von einem KGV von 80, das wir 89 hatten, auf das durchschnittliche Weltniveau, das ist halt eine Viertelung des Preises, und da müssen sie dann erstmal reinwachsen. Wir stehen heute glücklicherweise nicht bei einem KGV von 80. Aber eine Veränderung der Zinsen, jetzt nehmen wir einfach mal die US Treasuries auf 7% für die 10-Jährige, weil der Markt einfach sich große Sorgen macht um eine Stabilitätspolitik, weil die kurzen Zinsen auf Geheiß der Politik in Richtung Null geprügelt werden. Das ist schon etwas, was man nicht komplett als Risiko ausschließen sollte. Einfach dann, wenn wir zu einem weiteren Vertrauensschwund, was die Wertaufbewahrung der Qualität der Staatsanleihen kommen werden. Die Menschen spüren das, aber so recht umsetzen tun sie es nicht. Vielleicht sagt dann irgendwann mal jemand, der Kaiser hat keine Kleider mehr an, und dann merken wir das auch in der Zinskurve.
Man muss sich da schon ein bisschen Sorgen machen, oder? Dass es jetzt fast zu gut läuft. Jetzt werden ja wahrscheinlich die Zinsen fallen. Jetzt muss man sich das mal vorstellen, jetzt macht Trump
ganz wichtig. Schauen Sie sich mal die Entwicklung der 10-Jährigen an oder der 30-Jährigen in den letzten Jahren. Egal, was die Burschen der Notenbanken oder die Damen der Notenbanken vorne getrieben haben, hinten war das relativ stabil. Bloß weil die kurzen Zinsen fallen in den USA und auch in Europa, muss das keine gute Nachricht fürs lange Ende sein. Und da sind die meisten halt investiert, weil was haben wir von fallenden kurzen Zinsen? Unser Festgeld rentiert weniger, aber sonst ist der Vorteil davon eher überschaubar, Augenzwinker.
Also werden die Märkte das ein bisschen an die Leine legen, weil ich meinte jetzt, wenn die Zinsen jetzt noch fallen und wir erleben jetzt in den USA vielleicht wirklich so ein bisschen Boom oder so eine leichte Euphorie, dann ist es ja eigentlich absurd, wenn dann noch die fallenden Zinsen das sozusagen noch mehr anfeuern, hohe Bewertung. Also dann wird es ja schon irgendwann, wenn es zu gut läuft, wird es ja schon sehr sportlich. Das muss ja dann irgendwann mal zumindest eine Abkühlung erfahren.
Ja, aber gut, wie gesagt, wir stehen bei 4,2 bei den 10-Jährigen. Bloß weil sich am kurzen Ende was tut, das ist ja kein Faktor für die Bewertung. Also kein Bewertungsmodell, der für die Aktien basiert auf den 6-Monats-Zinsen. Aktien sind sogenannte Long-Duration-Investments, und dann vergleicht man die logischerweise auch mit den Zinssätzen der Anleihen, die Long Duration sind.
Was gehört denn aus Ihrer Sicht gerade überhaupt nicht ins Depot?
Ja, das Schöne ist, dass man heute aus reinen Diversifikationsgründen eigentlich fast alles wieder im Portfolio haben kann, je nachdem, was meine Aufgabenstellung ist. Wenn meine Aufgabenstellung ist, in 25 Jahren meine Altersvorsorge oder meine Ausbildung zu finanzieren, dann gehört außer Aktien und vielleicht ein bisschen Gold überhaupt nichts anderes rein. Aber das war vor 10 Jahren auch nicht anders. Für jemand, der sagt, boah, ich brauche mein Geld vielleicht oder in 3 oder 4 Jahren, der kann heute auch etwas längere Anleihen und nicht nur Geldmarkt im Portfolio haben. Es erfüllt so halbwegs jede Anlageklasse ihren Zweck für einen Anleger mit bestimmten Bedürfnissen. Das ist der Unterschied im Vergleich zu 5 Jahren, wo wir negative Rendite hatten bei den 10-Jährigen, bei den Anleihen, bei den 10-Jährigen Schweizer Anleihen bei uns in Deutschland. War eben eine Anleihe, eine Staatsanleihe für nichts zu gebrauchen. Heute ist sie durchaus zu gebrauchen für einen gewissen Rendite- und Zeithorizontzweck.
Wollen wir noch kurz über Deutschland, China sprechen? Ich weiß, Sie sind ja regelmäßig in China. Ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob Sie jetzt nochmal zwischendurch waren. Da kann ich mich noch gut erinnern, dass Sie gesagt haben, die sagen da vor Ort, die haben die Hosen voll. Wir haben auch über ein Nokia-Event der deutschen Automobilindustrie gesprochen. Die Zahlen zeigen das ja jetzt leider, oder? Also die deutschen Autobauer, weil wir reden immer über das Verbrennerverbot, aber eine Wahrheit ist ja, dass in China einfach die deutschen Autos nicht mehr ankommen oder sich nicht mehr verkaufen. Wie finster ist es denn da schon?
Ja, ich lebe ja in Ostholstein und wir haben sehr viele dänische, schwedische und norwegische Autos auf der Autobahn, die im Moment in Richtung Süden oder wieder zurück nach Norden fahren. Und da ist es schon erstaunlich, was für Automarken sie beobachten. Dass die benutzen heute schon mannigfach chinesische Hersteller, die in Deutschland wahrscheinlich kein Mensch kennt. Und wir sind wahrscheinlich in Deutschland das Land, das als letzter optisch nachvollziehen kann, dass dieser Nokia-Event stattfindet. Weil schauen Sie mal, welche Geschäftswagen kann denn heute ein Deutscher oder eine Deutsche kaufen? Das sind die deutschen Premium-Hersteller, möglicherweise noch angereichert um Volvo, wo die wenigsten wissen, dass das ein chinesisches Auto ist. Aber wir sehen das als Letzter, aber europaweit, weltweit ist das ganz klar. Und die Deutschen müssen eben, weil sie wahrscheinlich gar keine andere Chance haben, sich auf diese Premium-Strategie fokussieren. Das klappt im Moment bei BMW ein Tick besser als bei Mercedes. Wo es halt überhaupt nicht klappt und perspektivisch wahrscheinlich auch nicht klappen wird, ist beim Volkswagen-Konzern. Und deswegen ist und bleibt dieses Unternehmen dasjenige im deutschen Dreiklang, das mir am größten Sorge macht. Porsche hin oder her und selbst Porsche, die Zahlen speziell in China, die waren natürlich auch alles andere als ermuntert.
Kommen wir zur deutschen Wirtschaft. Alles andere als ermunternd. Welche Note, jetzt ist es noch früh, aber trotzdem würden Sie denn Schwarz-Rot bisher geben?
4-. Aber das ist eigentlich offensichtlich, weil die SPD ums Überleben kämpft. Wenn wir uns die aktuellen Umfragen anschauen, dann ist ja, auch wenn es die Medien so ein bisschen anders berichten, nicht mehr allein die AfD das Problem, sondern zunehmend auch die Linke. Die hatten wir ja vor der Bundestagswahl schon in vielen Umfragen komplett abgeschrieben. Dann haben die da eine wundersame Wiederauferstehung erlebt. Und seitdem kennen die nur eine Richtung nach oben. Und da dauert es noch 1 oder 2% und dann hat die Linke die SPD eingeholt. Die SPD kämpft mit allen Mitteln. Und das ist erfahrungsgemäß primär der Sozialhaushalt um Aufmerksamkeit. Und die wird der CDU, CSU, auch wenn die deutlich mehr Stimmen mit in die Regierung bringen, keine Luft zum Atmen geben, um eine wirklich wirtschaftsfreundliche, strukturell wirtschaftsfreundliche Politik zu gestalten. Zunächst einmal werden alle Sozialstrukturen so verbarrikadiert, dass keiner dran geht und dran kriegen kann. Wir haben das jetzt bei der Rente gerade wieder erlebt. Da hat allerdings die CSU jetzt auch nicht unbedingt geglänzt. Und als nächstes wird die Frage kommen, wer bezahlt das denn? Und dann wird die Diskussion über Steuererhöhungen angehen. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was dieses Land braucht. Steuererhöhungsdiskussion, weitere Verunsicherung, Verunsicherung logischerweise auch weiter der Leistungsträger, die ohnehin schon den lieben langen Tag von Auswandern erzählen, also erzählen und machen sie zwei Paar Stiefeln. Aber das...
Es denkt schon jeder zumindest drüber nach.
Aber
also natürlich ist es dann immer noch ein weiter Weg, aber es denken, oder fast jeder, mit dem man spricht, der hat zumindest schon mal
Ja, genau, das sage ich ja.
Ausführlicher drüber nachdenken.
Sprechen, nachdenken und machen Sie zwei Paar Stiefel. Herr Lochner, Sie sind ein junger Bursch. Ihre ihr soziales Netzwerk ist noch mobil, ihre Talente sind international einsatzfähig. Sie wissen, was mit ihren Sozialabgaben in Deutschland passiert. Für sie ist das möglicherweise eine Realoption. Für die Kinder ist es das auch. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass man den Kindern einfach ein internationales Mindset mitgibt. Aber wenn sie erst mal 63 Jahre sind, und ich habe schon in verschiedenen Ländern gelebt und vielleicht auch wissen, was ein soziales Umfeld wert ist und was nicht. Wir können drüber nachdenken, aber machen tun wir es nicht mehr. Aber es ist ganz klar, die mobilen Jungen, und das sehen wir ja auch in den Migrationsstatistiken in Deutschland, die machen genau das. Und wenn da jetzt noch eine Steuererhöhungsdiskussion zu dem ohnehin absurden Sozialsystem, dem schwarzen Loch dazukommt, dann sind das vielleicht im nächsten Jahr nicht mehr 200.000, die auswandern, sondern 400.000. Und das macht die Situation ja nicht besser. Also mit 4- bin ich, glaube ich, halbwegs fair.
Ja, die Richtung, glaube ich, passt. Es ist halt ein bisschen professioneller vielleicht geworden, aber unterm Strich fragt man sich schon, was passiert jetzt wirklich? Was man auch dazu sagen muss, Japan, Südkorea, da sind sie ja wirklich, sie waren da ja schon, ich glaube 25 Mal haben sie gesagt, Wahnsinn. Da muss man auch dazu sagen, das sieht für uns immer alles toll aus, da funktioniert sehr viel, aber wenn man dann Umfragen sieht, die sehen auch oder sagen auch, dass ihr Land sich in die falsche Richtung entwickelt, sogar mehr als in Deutschland, in Südkorea auch. Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber trotzdem fragt man sich, wann kommen wir denn endlich mal zur Vernunft? Denn so viel bräuchte es ja gar nicht. Jetzt macht zum Beispiel Polen auch vor, hier Aktienrente. Also wir müssen jetzt auch nicht immer sagen, die Chinesen, die sind in einer Diktatur, da geht das leichter und die Amerikaner, Schweden macht's vor, Polen macht's vor. Wann kommen wir denn endlich mal zur Vernunft? Also es ist ja wirklich zum Verrücktwerden.
Ja, wenn wir machen. Heute ist das ja so, da kommt eine gute Idee, also Polen zum Beispiel. Ja, aber das können wir ja nicht umsetzen, weil nur 6% der Bevölkerung überhaupt in der Lage ist, so etwas zu machen. Kommt nicht in Frage. Deutsche Politik ist gerechte Politik. Wenn wir da Teile unserer Bevölkerung von Anfang an ausgrenzen, wird das nicht gemacht. Dafür haben wir die SPD, die wird da Nein sagen. Auch in der CDU, CSU haben sie nicht viele wirklich kapitalmarktaffine Personen. Also es wäre so einfach, wie die Polen das gemacht haben. Drittes Drei-Säulen-System, Deckel drauf, ähnlich wie in der Schweiz. Könnten wir morgen machen. Und wie viele Deutsche würden dann aus diesem System, Mischung aus Schweden und der Schweiz, ihr Geld vom Festgeldkonto runterholen, wo es einfach nur vor sich hinschimmelt in Billionenbeträgen und in sinnvolle Geldanlage umschichten. Das hätte ja zwei Effekte. Erstens mal ein langfristiges Sparen und zweitens ein effizienteres und ein renditestärkeres Sparen. Aber ich bin da echt nicht guter Hoffnung, dass da was kommt.
Entschuldigung. Ja, leider hat man die Hoffnung schon ein bisschen
aufgegeben. Ja, wir kommen dann wieder komplett, mit so Schnapsideen, bürokratischen Schnapsideen wie 10 Euro pro Monat zwischen 6 und 18 Jahren. Um Gottes Willen, wer denkt sich solche Sachen aus? Was das,
das ist eine gute Frage,
an Bürokratie,
ich was weiß es das auch nicht.
An Transaktionskosten auslöst. Boah, also da fehlen einem manchmal wirklich die Worte.
Sprechen wir noch über ganz kurz ein anderes Thema, China. Wie schätzen Sie das ein? Weil das ist natürlich für uns auch ein Problem, wenn China nicht läuft oder für die ganze Weltwirtschaft. Wann kommen die denn endlich mal wieder so richtig in Schwung? Es hat sich ja schon ein bisschen stabilisiert, aber irgendwie so richtig, der Knaller ist es auch noch nicht, oder?
Naja, wir müssen die chinesischen Wachstumszahlen immer zerlegen in dem Wachstum, das vom Binnenland getrieben ist und dem Wachstum, das durch Export generiert wird. Und die Chinesen versuchen natürlich angesichts ihrer demografischen Situation so viel wie möglich Exportwachstum zu generieren, weil in der heimischen Wirtschaft, also aus dem heimischen Nachfrage, Bau und ähnlichen getriebenen Wirtschaft, eigentlich nur 1-2% per annum möglich ist. Und das ist natürlich eine nicht so tolle Nachricht für uns, weil wenn ich als oberstes Ziel habe, und das hat Xi Jinping und seine wirtschaftlichen Berater absolut erkannt, dass wir bestimmte wachstumsstarke Produktgruppen auf dem Weltmarkt in Zukunft dominieren müssen. E-Autos beispielsweise, sicher auch Teile der Technologie, Teile der Biotechnologie, Teile der Pharma. Dann geht das genau auf Filetstücke unserer europäischen Wirtschaft, zielt das ab. Im Übrigen, Luxus gehört da auch dazu. Wir werden also die chinesische Wirtschaft wachsen sehen, ordentlich wachsen sehen, wenn diese Exportstrategie aufgeht, wenn das scheitert und man auf das Binnenwachstum angewiesen ist, dann liegen wir irgendwo bei den 2-2.5%, die ich schon ein paar Mal in dieser Sendung, glaube ich, auch angekündigt habe. Mhm. Das ist so ein bisschen eine sehr schwierige Situation. Wenn die Chinesen erfolgreich sind, tut uns das weh. Wenn sie nicht erfolgreich sind, werden auch Teile unserer Exporte im Konsumbereich angegriffen. Es ist ganz klar, China wird ein wichtiger wirtschaftspolitischer Player sein. Und je besser es China geht, desto weniger drastisch werden die politischen Maßnahmen. Je schlechter es China geht, desto mehr muss der Kontrollfreak Xi Jinping sein Volk an die Kandare nehmen.
Vielleicht abschließend zu China, kommen wir gleich zum Ende generell. Die könnten uns ja wirklich, jetzt sind das immer so superlativ, aber die könnten uns ja theoretisch platt machen. Also wir sehen es jetzt bei den Autos, da haben wir immer gesagt, ja, wer kauft, also erstens können sie es eh nicht, die kopieren nur, das ist schlecht und dann kauft es eh keiner. Da sehen wir jetzt schon, ich spreche auch mit vielen Leuten, die bei BMW arbeiten und mittlerweile, da merkt man, die sprechen ganz anders über chinesische Autos. Die sagen eigentlich nur noch, ja, das ist schon ziemlich gut. Und die sind auch ständig vor Ort und schauen sich das an. Also da sehen wir schon, gefährlich. Sie haben es gerade gesagt, Luxus. Da hätte vor 15 Jahren auch noch jeder drüber gelacht. Also jetzt auf 10, 20 Jahre, das könnte für uns ja richtig Exitus werden, oder? Also ist das realistisch?
Ja, wir haben es in der Hand, gegenzusteuern. Also es ist so realistisch, wie wir...
Ja, das läuft ja gerade nicht so gut.
Wie wir uns unserem Schicksal ergeben. Aber es sind eben nicht nur die Autos. Sie waren in Korea. Das ist ja das Mekka der Kosmetikindustrie. Also wie viel koreanische Kosmetik sich meine Frau und befreundete Damen ins Gesicht schmieren und Masken nutzen und ähnliches. Das zeigt ja, dass sie das können. Die Japaner können das auch, aber die sind dann halt ein bisschen höher. Der Preispunkt ist doch ein paar Euro drüber. Die Koreaner kommen da in der Mittelklasse vom Preispunkt, aber bilden sich wirklich aufgrund ihrer Qualität da ein super Klientel hin. Nein, also wenn wir nicht, entschuldigen Sie den Ausdruck, die Arschbacken zusammenkneifen und endlich harte, aber notwendigen Entscheidungen bezüglich Sozialsystem, Rentensystem, Bildungssystem treffen, dann wird das nichts. Schauen Sie doch einfach das deutsche Bildungssystem an. Inklusion, alles schön und gut. Wir geben wahnsinnig viel Geld aus für die Förderung der Leistungsschwachen, das ist richtig. Aber wir lassen die Leistungsstarken in der Klasse verhungern. Deren intellektuelle Förderung geht gegen null. Schlimmer noch, meistens werden die Leistungsstarken dann einfach hergenommen, um die Leistungsschwachen mitzuschleppen, anstatt dass man die Leistungsstarken fördert, werden die im Prinzip verwässert dadurch, dass die Ersatzlehrer und Lehrerinnen werden für die Leistungsschwachen. Das ist sozial alles verständlich, das ist sozial alles gut und gut gemeint, aber das hilft uns, was die Elitenförderung in den Bereichen Physik, Chemie, Mathematik, Technologie angeht. Leider gar nichts. Wir haben dann sehr viele tolle Pädagogen, wir haben sehr viele tolle Sozialwissenschaftler, die leider Gottes zumindest zur volkswirtschaftlichen Stärkung eine Volkswirtschaft nur begrenzt braucht. Wir brauchen erstklassige Chemiker, erstklassige Physiker, Mathematiker, IT-Genies. Und da tun wir viel zu wenig. Das Bildungssystem ist meiner Meinung nach eines der Grundübel und schlicht und einfach auch deshalb, weil die politische Orientierung der verantwortlichen Lehrkräfte im Durchschnitt nicht marktwirtschaftlich orientiert ist.
Das haben Sie jetzt höflich ausgedrückt.
Ja, ich versuche das ja so, dass die Kommentare in Ihrem Textfeld nicht ganz so brutal auf mich niederprasseln. Nein, ich habe ja auch viele Freunde, die selbst Lehrerinnen und Lehrer sind. Und ich weiß ja, wie es die täglich zerreißt zwischen dem Lehrauftrag und dem Angst vorm Rechtsanwalt, dass die Eltern von Kindern, die leistungsschwach oder sozial wenig anpassungsfähig sind, sie bei jedem Schritt begleiten und jede Maßnahme, die zumindest ich vor 50 Jahren durchaus als verdiente Maßnahme und mein Vater und meine Mama schon ohnehin wahrgenommen hätten, die heute sehr oft als Familienbeleidigung abgewertet werden. Also die schulischen Vorkehrungen, um Rechtsanwälte nicht zum Entscheider über die Versetzung und Ähnliches werden zu lassen, die sind so arbeitsintensiv, dass viele dieser Lehrkräfte, die echt mit viel Passion eingestiegen sind, das überhaupt nicht mehr machen können, was sie wollen. Und das ist in der Bildung eine Komponente. Sprechen Sie mit Handwerkern, sprechen Sie mit Apothekeninhabern, mit Ärzten. Wie viel Ihres täglichen Jobs ist wirklich noch das, was Sie mit Passion machen wollen? Und wie viel ist Bürokratie und Abwendung von Rechtsrisiken? Das ist leider nicht treibend für die Dynamik.
Gibt leider viel zu tun. Zwei kurze Fragen habe ich noch. Also jetzt merken wir schon, ohne jetzt alles düster zu sehen und alles zu zerreden, wir werden ja schon zerrieben in gewisser Weise zwischen, auch selbst verschuldet natürlich, zwischen den USA und China oder auch generell Asien. Ja. Da passiert schon viel. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, Südkorea, Sie haben es gerade angesprochen, Kosmetik, das ist Wahnsinn. Das ist jetzt nicht unsere Expertise, aber wenn man sich das mal anschaut, da sind wirklich Kosmetikläden, die sind designt wie Kunstgalerien. Ja. Da sind Roboter drin, die scannen die Haut, die mischen das zusammen. Also es ist fast schon eine eigene Welt. Das ist schon Wahnsinn, was da alles passiert. Gibt es noch viele andere Beispiele. Wie viel Asien gehört denn jetzt, ohne sich verrückt zu machen, USA ist ja eh klar, ins Depot? Denn es gibt ja schon ein Risiko, dass sich das jetzt in Europa in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht fundamental ändert.
Ja, die asiatischen Unternehmen, die gut sind, die gehören ins Portfolio, die auch aus diesen Trends, die Sie gerade eben beschrieben haben, in der Lage sind, Gewinnwachstum zu erzeugen. Und vielleicht kauft dann irgendein L'Oreal den Highflyer am koreanischen Gesichtsmaskenmarkt und dann ist es wieder ein L'Oreal. Also die Big Player auch in den USA, auch in Europa sind da nicht zu unterschätzen. Meine Frau kam gerade gestern aus Danzig zurück und sie hat mir einen Mandarinenschnaps mitgebracht mit einer polnischen Schokolade. Und dann habe ich mir mal den Hersteller angeschaut. Das war Lotte. Und über Lotte sind Sie sicher in Korea auch regelmäßig gestiegen.
Ach ja, ja, ja. Jetzt,
vom
ja,
vom jetzt Lotte Tower ja. Über die Lotte-Welt, ja, über ja, all die Shopping-Centers von Lotte. Das ist ein koreanisch-japanischer Konzern, der in Polen die Nummer-1-Schokolade produziert. Das zeigt einfach, wie international die Welt ist und dass man wirklich die Schokolade auf den Kopf drehen muss, um zu wissen, wer profitiert hier gerade vom Umsatz und der Marge.
Was ich so schockierend finde in Europa, diese, um das nochmal an, das muss ich einfach anbringen, weil man ist schon ein bisschen verzweifelt. Vorher das Thema, jetzt, man muss nur nach Polen schauen. Und diese Arroganz, die bei uns vorherrscht, jetzt ist es ja nicht Südkorea nur und Japan. Ich habe es Ihnen wir haben vorher kurz gesprochen, ich war ja in Japan auch auf den Amami-Inseln. Ich kannte die bis vor 4 Monaten ehrlich gesagt noch nicht. Da leben 100.000 Menschen und ich habe auch gedacht, da ist nichts los. Da ist auf der Insel, da brummt's. Also da ist natürlich noch relativ ruhig, aber was da alles gemacht wird, also da gibt's Craftbierbrauereien, da gibt's zig Destillerien und selbst auf so einer kleinen Insel wird ordentlich was auf die Beine gestellt und ich denke mir manchmal, also wir tun wirklich so, als gäbe es den Rest der Welt nicht und dann muss man sich ja mal vorstellen, was in so Superhubs da los ist in Asien, das ist schon echt, also da brummt's wirklich richtig.
Ja, aber da möchte ich dann doch noch
zum Verzweifeln.
Da möchte ich dann doch noch eine Lanze brechen für unsere Europäer und Deutschen. Die jungen Leute, die haben sehr oft auch ökonomischen Spirit. Und so also Kraftbier, das finden sie ja auch hier in Ostholstein, werden regelmäßig solche Brauereien aufgebaut. Das Problem ist, anstatt dass wir die abfeiern politisch, dass wir sagen, hopp, dafür kriegt er jetzt mal 10 Jahre lang die Gewerbesteuer erlassen und ihr müsst 10 Jahre keine Körperschaftssteuer zahlen bis zu irgendeinem Maximalbetrag, um denen wirklich zu zeigen, wir wollen euch fördern. Stattdessen überschütten wir sie mit Bürokratie. Allein der Gründungsprozess ist etwas, was Wochen und Monate braucht. Das sind andere Länder eben ganz anders aufgestellt. Da ist in einem Tag der Gründungsprozess durch und sie können anfangen, sich um ihr Produkt zu kümmern. Es ist nicht das Spirit, der fehlt, sondern der Staat, der diesen Spirit dann auch wirklich mitträgt.
Da müssen wir, ja, dafür machen wir das ja hier auch und es ist nur ein kleiner Teil, aber wir werden weitermachen und das hoffentlich ein bisschen mehr in diese Richtung verschieben, Herr Vorndran. Herzlichen Dank dafür und ich hoffe, euch hat's gefallen, das Interview, und ihr lasst uns einen Daumen nach oben da. Eine letzte Frage noch. Was ist der größte Fehler, den Anleger jetzt machen können aus Ihrer Sicht? Ganz kurz und knapp.
Boah, das kann man so nicht sagen. Das hängt immer vom Anlageziel ab. Jemand, der sein Geld in einem Jahr braucht, der sollte heute keine Aktien kaufen. Jemand, der sein Geld in 10 Jahren braucht, nur.
Sehr gut. Da haben Sie es doch perfekt auf den Punkt gebracht, Herr Vorndran. Herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Und danke euch fürs Zuschauen und um solche Hochkaräter nicht mehr zu verpassen, unbedingt Kanal abonnieren. Danke, Herr Vorndran. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.